先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch: Herzlich willkommen im Tomasio's Club. Wir begrüßen heute Peter W. Marx aus Wiesbaden. Nein, Mainz. Ach nein, Berlin. Nee, doch jetzt Bern. Genau, aus Bern. Der ein Buch geschrieben hat. Wir beeilen uns, ihn hier zu diskutieren, weil er hat schon wieder ein Buch in Bearbeitung. Und wir wollen anfangs natürlich nochmal auf den Büchertisch hinweisen, wo man mindestens zwei dieser Produkte kaufen kann. Und wir danken dem Sponsor, das tun wir immer, der Universitätsbuchhandlung. Und wir fangen an.
Ja. Und wir danken heute ganz besonders für die Musikauswahl, die ganz großartig zu einem Buch passt, das sich beschäftigt mit bürgerlichen Selbstinszenierungen um 1900. Also Sie müssen die Susi jetzt unbedingt noch in diesen Text aufnehmen, das ist ja ganz klar. Ja, ein sehr gewichtiges Buch, 375 Seiten, und da kommt fast alles vor, womit sich der Kulturwissenschaftler so beschäftigt. Sei es Kaiser Wilhelm, die Vorgeschichte des NS, einiges aus der Soziologie, Kaufhäuser, Eisenbahnen, das Judentum, Schauspieler, Bauerntheater, Wilhelm Tell, der Körper und das Lachen. Wo ist denn da das geistige Band, oder wollten Sie gar keins?
Nein, natürlich wollte ich ein geistiges Band haben. Als ich das Buch konzipiert habe, habe ich versucht, ein Panorama zu entwickeln unterschiedlicher Formen der bürgerlichen Selbstinszenierung um 1900. Nun kann man das entweder enzyklopädisch versuchen aufzubereiten, indem man das umfassend erarbeitet, oder indem man sich auf einen Teilbereich beschränkt. Aber mir ging es darum, in der Zusammenstellung ganz unterschiedlicher Fallbeispiele gerade eine Gemeinsamkeit in der Tendenz zum Theatralischen aufzuzeigen als ein zentrales Mittel sozialer Identitätskonstruktion.
Kommen wir gleich mit dem Theatralischen natürlich schon in Schwierigkeiten, denn Sie reden ja nicht nur über Theater. Und genau. Sie haben ja dann auch erwogen, die Kategorie das Theatrale einzuführen. Sind Sie da der Erste oder ist das jetzt Standard?
Also,
ich hoffe, ich stelle die richtigen Fragen.
Frau Baumbach lacht schon. Also,
ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen?
Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Nein. Also um dem Genius Loci jetzt hier Genüge zu tun, muss man sagen, dass die Theaterwissenschaft seit den 70er Jahren versucht hat, ihren Gegenstandsbereich nicht nur zu erweitern, sondern tatsächlich zu begreifen, dass das, was im Theater passiert, nämlich im ästhetischen Spiel, eigentlich ein soziales Verfahren ist, das es in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen auch gibt. Und insofern ist das Theatrale bzw. die Theatralität inzwischen eigentlich eine fest eingeführte Kategorie, die ursprünglich aus der Theaterwissenschaft kommt, aber doch inzwischen in fast alle geisteswissenschaftlichen Bereiche und sozialwissenschaftlichen Bereiche reingefunden hat. Ich habe aber neben dem Theatralen im engeren Sinne im Titel ja gewählt, das Theatralische in dieser vorwissenschaftlich alltagssprachlichen Assoziation des Übertriebenen zur Schaulust neigenden, weil mir das eigentlich das historische Momentum in besonderer Form auszudrücken scheint.
Aber dann doch wieder wird das Theatralische stark aufs Theater eingeschränkt, würde ich jetzt mal sagen. Dieser Anspruch, die Theaterwissenschaft in eine Kulturwissenschaft zu entgrenzen, finde ich ja sehr spannend. Aber ich habe dann sozusagen irritiert herumgelesen und dachte, das ist aber beeindruckend, wie der Mann sich's schwer macht, ja, mit der Rekonstruktion von Aufführungen, die ja ganz schlecht dokumentiert sind. Also da gibt es ein Stück von einem Shakespeare meinetwegen, und das wird aufgeführt in unterschiedlichen Weisen. Da gibt es unterschiedliche Schauspieler, deren Kostüme sind dann wiederum in Fotos überliefert, die eine eigene Inszenierungsform sind, ja, diese Autogrammkarten. Und da gibt es also so verschiedene Schichten, da kann man rauf und runter steigen, die Berichte, die Bilder, was man so weiß, was man so assoziieren kann. Und doch bleibt es dann ein Kommentar rund ums Theater in einer sehr bürgerlichen Form. Also nicht jemand, der eine Rede hält auf einer Apfelsinenkiste im Park, ja. Auch kein Jahrmarkt kommt vor, am Schluss ein bisschen ein Kaufhaus, aber sozusagen das Theatralische außerhalb des Theaters. Sollte das, kann man das so ausschneiden oder?
Also zunächst mal sehe ich das natürlich ein bisschen anders.
Bitte.
Das Buch hat einen inneren Spannungsbogen. Das darf man als Autor nicht so sagen, aber die ersten zwei Kapitel sind tatsächlich ein bisschen lahm. Weil ich in den ersten zwei Kapiteln tatsächlich im Bereich des Theaters selbst geblieben bin. Also das ist eine Genealogie von Wilhelm Tell, also dem Schillerschen Wilhelm Tell und Shylock bzw. Nathan, weil ich daran versucht habe, zwei Grundformationen der Selbstidentifikation bzw. der Identifikation durch Ausschluss zu beschreiben. In den drei folgenden Kapiteln habe ich eigentlich immer versucht, das Theater als ein Ort kultureller Zirkulation zu begreifen. Also es findet immer wieder zum Theater zurück, aber es gibt etwa dieses Kapitel, mit dem ich hoffe, wissenschaftliche Unsterblichkeit zu erlangen, über das Bayerische Bauerntheater nördlich des Mains.
Das habe ich übersprungen.
Das ist ein Monument. Ja. Und ich habe dann versucht, dieses Bauerntheater im Kontext des aufkommenden Tourismus zu lesen, als Hintergrund der Projektionsfläche, autochthoner Identität und so weiter. Die Grundannahme, weil man kann dann Ihre Frage auch umgekehrt stellen, warum soll ein Theaterwissenschaftler ein Buch, sozusagen ein Welterklärungsbuch für die Welt 1900 schreiben? Das ist, glaube ich, erstens ein bisschen viel geschultert und zweitens ist es, glaube ich, richtig, dass man als Fachwissenschaftler tatsächlich in seinem Gegenstand einen festen Bezugspunkt findet. Und gerade für das Jahr 1900, das heißt für das ausgehende 19., beginnende 20. Jahrhundert, tatsächlich ist der Zeitraum eigentlich 1880 bis etwa 1930, ist das Theater einer der privilegierten Orte dieser Projektion und Zirkulation. Und insofern ist das Theater eigentlich die durchgängige Referenzlinie. Aber davon ausgehend versuche ich immer wieder andere kulturelle Phänomene, kulturelle Diskurse einzubinden.
Also das will ich jetzt nochmal sozusagen bestätigt bekommen. Mhm. Es ist das Theater und zwar das eher bürgerliche Theater mit einem Repertoire, was sich an die hohe Literatur anschließt. Es ist nicht die Operette, es ist nicht die Kirmes, es ist nicht der Film.
Im Gegenteil. Also das mit der hohen Literatur im Gegenteil. Hohe Literatur kommt bei mir in den ersten beiden Kapiteln vor.
Die sind aber die Hälfte des Buches, oder?
Das müsste ich jetzt selber nachgucken. Das
werden wir sofort überprüfen. Ja, doch, doch. Also wir sind dann auf Seite 199 angekommen.
Gut, es gibt eine tolle Einleitung vorher. die macht das schon anders. Da beschäftige ich mich mit einem Hochstapler. Eigentlich interessiert mich nicht das Literaturtheater, sondern beispielsweise gibt es ein Kapitel, in dem ich die Parallelität zwischen Warenhaus und Theater untersuche. Und da konzentriere ich mich sehr stark auf einen der erfolgreichsten, bekanntesten Bühnenschriftsteller des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Oskar Blumenthal, der heute fast vollkommen vergessen ist und der gerade nicht zum Kanon gehört, sondern ich versuche eigentlich die aufgespannte Folie der Hochliteratur in den ersten beiden Kapiteln systematisch zu konterkarieren mit Beispielen aus der Populärkultur dann in den nachfolgenden Kapiteln.
Ja, also ich würde auch genau umgekehrt argumentieren. Mir schien das ja eher etwas zu viel. Deswegen kam ich ja auf die Auflistung vorne. Und es kommt ja schon Kirmes und Spektakel und was haben wir denn hier noch alles? Vaudeville, Melodram, Posse, Vergnügungs und so weiter. Irgendwann muss es über den Thomasius-Club natürlich auch geschrieben werden. Das ist ja ganz klar. Also Sie haben ja schon eine ganze Menge von Formen. Nun klingt das aber immer noch so, dass Sie denken, es gibt eine Hochkultur und dann gibt es sowas Abgesunkenes. Also Sie haben eben auch Hochkultur gesagt.
Natürlich gibt es Hochkultur als diskursives Phänomen.
Ja.
Also das neueste Buch von mir, was auch schon auf dem Buchtisch liegt, ist eine Edition von Streitschriften zwischen 1883 und 1914. Die grundsätzliche Beobachtung, die man macht, wenn man sich mit der Theatergeschichte der Zeit beschäftigt, und das ist symptomatisch für die Kulturgeschichte, ist, dass man auf der einen Seite einer prosperierenden Kulturlandschaft gegenübersteht. Es gibt unzählige Zeitschriften, es gibt unzählige Theater, aber alle klagen über die mangelnde Qualität. Also das heißt, Hochkultur ist primär eine Art diskursives Phänomen. Das, wofür ich nachhaltig in diesem Buch plädiere, ist die Unterscheidung von Hoch- und Populärkultur nicht als eine soziale Stratifikation misszuverstehen. Also das heißt, nur die Bürger gehen ins Literaturtheater und die Arbeiter gehen in den Tingeltangel, sondern ich versuche unter dem Begriff der urbanen oder metropolitanen Kultur gerade darauf aufmerksam zu machen, dass das eine urbane Gesellschaft gewesen ist. In dem Fall rede ich nur über die urbanen Gesellschaften, in denen sozusagen das gesamte Repertoire allen Teilnehmern dieser Gesellschaft mehr oder weniger offen stand.
Liege ich falsch mit meinem Bedürfnis, diese selbstverständliche Beschränkung auf die Kaiserzeit und auf Berlin irgendwie erklärungsbedürftig zu finden? Also mir hätte es sehr geholfen, ich hätte mal eine Liste von Aufführungen irgendwo gelesen, irgendwie so ein bisschen was Empirisches. Ich hätte den Gegenstand ein bisschen sozusagen erklärt bekommen als einen, der eines Kommentars bedarf. Sie sind mit einer wissenschaftlich vollkommen gerechtfertigten Selbstverständlichkeit an ein, ich sag's ja nochmal, schwieriges Material herangetreten und haben das erklärt. Jetzt fahre ich mal ein schweres Geschütz auf. Wenn das eine Antwort ist, wie lautet eigentlich die Frage?
Ja, die Frage lautet, ich bin ausgegangen von einer Formulierung, die Fritz Stern in Golden Iron 1979 gemacht hat. Fritz Stern schreibt in einem Nebensatz, Mobilität war das Kennzeichen der deutschen Gesellschaft um 1900 und zwar ihr größtes Trauma. Und ich habe versucht, das ist sicherlich eine Antwort mit Limitierung, aber ich habe versucht zu beschreiben, wie hat soziale Mobilität um 1900 stattgefunden. Und inwiefern hat das Theater bzw. das Moment der Selbstinszenierung zu dieser Mobilität beigetragen? Und das Ganze ist insofern ein bisschen komplizierter, weil es eigentlich im Kontext steht einer historischen oder historiografischen Diskussion, die in den letzten 10, 15 Jahren erst so richtig in Gang kommt, nämlich, dass man nochmal auf das 19. Jahrhundert guckt und tatsächlich guckt, ob es nur als, ich verspitze jetzt polemisch, Vorgeschichte zum Faschismus reicht oder ob da nicht doch eigentlich mehr gewesen ist. Also es ist kein Zufall, dass etwa eine meiner sozusagen Hilfsgöttinnen in der historiografischen Debatte die israelische Historikerin Shulamit Volkov gewesen ist, die aus einer ganz langen Beschäftigung mit jüdischer Geschichte, deutsch-jüdischer Geschichte, gesagt hat, wir müssen Geschichte neu denken, sodass jüdische Geschichte nicht mehr nur ein Sonderphänomen ist. Und dahinter scheint mir grundsätzlich das Problem zu stecken, dass wir in unseren historiografischen Modellen zu wenig über Mobilität nachdenken.
Was heißt das jetzt, Mobilität? Und ich meine, soziale Mobilität, das kenne ich jetzt, wenn ich nicht ganz irre, aus der Soziologie, dass man also aufwärts und abwärts mobil ist. Also sind das sozusagen, ist das die Auflösung von Schichtungen in der Gesellschaft? Oder?
Also um eine Zahl zu nennen, 1910 waren weniger als 50% aller Stadtbewohner ortsgebürtig. Wenn man sich das klar macht, und da ist sozusagen die intergenerationelle Folge noch nicht drin, muss man davon ausgehen, dass eigentlich in dem Zeitraum, den ich in meinem Buch behandle, die sozialen Milieus sich komplett neu sortieren. Und dass auch dieser Begriff des Bürgerlichen sozusagen nicht in dieser engen Fassung zu begreifen ist, wie das etwa sozialgeschichtlich noch vor 20, 25 Jahren passiert ist, sondern dass wir eigentlich im 19. Jahrhundert eine Aufweichung des Begriffs des Bürgerlichen aus dem 18. Jahrhundert haben, eine Hinwendung stärker zu einer Art performativen Selbstidentifizierung. Also das heißt, man nimmt bürgerliches Verhalten an, dazu gehört auch der Theaterbesuch, dazu gehört kulturelle Teilhabe in einem bestimmten Feld und dadurch identifiziert man sich selbst als Teil einer bestimmten Gesellschaftsgruppe. Und das ist lange Zeit sehr repressiv beschrieben worden oder als sehr repressiv beschrieben worden. Tatsächlich aber steckt dahinter, und das ist etwas, was ich auch einfach mal ausformulieren wollte, eine ungeheure Integrationsleistung. Also die Integrationsleistung, die diese Gesellschaften um 1900 bewältigt haben, was Binnenmigration betrifft, ist ein Vielfaches größer als das, was wir heute als Migrationsphänomene kritisch diskutieren. Und insofern ist auch ein Teil meiner Frage, wenn man sozusagen jetzt mit einem breiten Pinsel mal die Sache ganz weit zieht, dann nochmal darüber nachzudenken, was macht eigentlich die Leistungsfähigkeit der sich modernisierenden westlichen Gesellschaften aus? um 1900. Und ich glaube, da gibt es, wenn man diese Studie weiter bedenkt oder wenn man sie weiter kontextualisiert, wird man an den Punkt kommen, festzustellen, dass es in Deutschland zumindest durch 1933 einen Bruch gibt, der sehr viel tiefer und sehr viel radikaler ist, was sozusagen die kulturelle Ordnungskategorien betrifft. Und dass eigentlich sozusagen die Vorgeschichte dynamischer war, als man das immer wahrhaben will.
Ja, da komme ich jetzt auch nochmal und frage, warum dann nicht mehr empirisches Material, wer besucht wann welches Theater? Also wenn Sie auf diese Integrationsleistung hinwollen, da haben Sie hier natürlich das Beispiel von dem Poyatz, von Karl-Emil Franzos. Das ist ein schönes literarisches Beispiel. Aber wenn das so Ihre Ziellinie ist, dann ist mir die bisher nicht so sehr deutlich geworden, muss ich sagen.
Also der Poyatz ist... Vielleicht sage ich gleich was zu. Ich will erst was zu dem empirischen Problem sagen. Wenn man die klassischen positivistischen Theatergeschichten über diesen Zeitraum liest, gibt es eine leitmotivisch wiederkehrende Klage, die heißt, leider hat das Theater nur 2 Jahre bestanden, es ist nichts erhalten, wir wissen nichts darüber. Das heißt, wir haben überhaupt kein empirisches Material, sondern man kann, und das ist das, was ich in einzelnen Kapiteln hier immer wieder versucht habe, man kann eigentlich nur eine Art Indizienkette aufbauen, um das zu rekonstruieren, eine Art soziales Profil zu rekonstruieren. Tatsächlich ist das, was heute jedes Stadt- und Staatstheater machen muss, nämlich Bücher zu führen, wie viele Theaterkarten verkauft wurden, in dieser Eldorado-haften Situation nach 1869 überhaupt nicht vorstellbar. Das heißt, es gibt dieses empirische Material nicht, aber man darf aus dem Fehlen des empirischen Materials nicht ein historiografisches Schweigen konstruieren. Und deswegen habe ich da einen anderen Weg gewählt.
Nehmen Sie uns doch mal mit in so ein Theater. Ja. Also, Sie dürfen sich selber jetzt das Theater und das Stück aussuchen. Beschreiben Sie uns doch mal, wie das war. Ja, weil irgendwie schwingt ja bei Ihnen, also ich will jetzt nicht sagen, dass Sie gerne selber im Kaiserreich hätten wohnen wollen, aber es schwingt jedenfalls bei Ihnen ein großes Verständnis mit.
Ja.
Sie versuchen ja auch... tatsächlich da etwas auch lebendig zu machen, was aus verschiedenen, nicht zuletzt aus methodischen Gründen, für unerreichbar gehalten wird. Jetzt sehe ich also dieses Theater, ich habe alle die schlimmsten Vorstellungen davon, von diesem Theater. Ja? Zum Beispiel diese Bühnenbilder, die Sie zum Teil in Foto wiedergeben, sind ja reichlich Fotos im Band abgebildet, die sind zum Teil modern, zum Teil sind sie gruselig altertümlich und dann diese Kostüme, es ist ja, also ja, was also, ist toll daran?
Machen wir sozusagen, ob es toll ist, das diskutieren wir dann in der zweiten Runde, aber machen wir sozusagen den Versuch, uns dem anzunähern. 1888 geht der extrem erfolgreiche Bühnenschriftsteller und Theaterkritiker Oskar Blumenthal, genannt der blutige Oskar, er nimmt sozusagen das ganze Geld, was er mit seinen Stücken gemacht hat, in die Hand und kauft ein Grundstück, wo heute der Berliner Hauptbahnhof draufsteht, also in bester Berliner Lage, und baut aus 100% eigenen Mitteln ein extrem aufwendiges, modernes Theater. Ein Theaterbau, der sich stilistisch an sozusagen diesem historistischen Neobarock, Neorenaissance anlehnt, sehr komfortabel, die Architekturzeitschrift weist darauf hin, die Sitze sind 10 cm breiter als in der Hofbühne. Es gibt eine Dampfheizung, das gesamte Haus ist elektrisch beleuchtet. Es gibt modernste Bühnentechnik. Und dieses Theater ist sozusagen einer der wenigen öffentlichen Räume seiner Zeit, öffentlich in der Einschränkung, dass man eine Eintrittskarte braucht, einer der wenigen öffentlichen Räume seiner Zeit, wo man diese gesellschaftliche, wo man diese technische Modernisierung, also Elektrifizierung und so weiter, tatsächlich sinnlich erleben kann, schon allein als Zuschauer, in der Großzügigkeit dieser Anlage. Das heißt, hier wird tatsächlich ein öffentlicher Raum geschaffen. Was lässt Blumenthal dort spielen? Blumenthal sagt, ich will ein Theater der Lebenden dort einrichten. Das heißt, es wird vor allen Dingen zeitgenössische Dramatik gespielt. Und dann beginnen diese Überlagerungsmomente, die mich jetzt sehr interessieren. Der Star und einer der heimlichen Lieblinge auch meines Buches, der Star seines Ensembles ist die aus Wien stammende Schauspielerin Jenny Groß, die über 30 Jahre das attraktive Wiener Mädel in Berlin gegeben hat. Eine absolute Starschauspielerin, berühmt für ihr Liebesleben genauso wie für ihr Bühnenleben, die in diesen Stücken oder die die Bühne in eine Oszillation setzt zwischen Literaturbühne und Modenschau. Das heißt, das, was die Groß auf der Bühne trägt, ist das, was man eigentlich diese Saison tragen muss. Und so gibt es, und es geht teilweise, das war im Lessing-Theater nicht, aber in anderen Theatern bis dahin, dass man kleine Hinweise finden konnte, wo die Schuhe oder ähnliche Dinge dann auch zu kaufen waren. Das heißt, dieses Theater ist ein hochkommerzielles Theater, ist ein reines Konsumtheater. Also von der Kunstidee müssen wir uns ganz verabschieden. Aber es trifft in gewisser Weise einen Lebensnerv dieser urbanen Gesellschaft. Auch einen öffentlichen Ort zu schaffen, der nicht durch das Kaiserhaus reglementiert ist wie die Hofbühne, sondern wo bestimmte soziale Schichten sich gewissermaßen selbst artikulieren können, in vermittelter Weise selbst artikulieren können. Und das ist das, was mich interessiert. Die Kategorie Toll spielt da für mich eine geringere Rolle. Mich interessiert das historische Moment, wie entsteht Öffentlichkeit, wie entsteht kulturelle Teilhabe und was macht es? Also Maximilian Harden etwa schreibt 1887 in seiner Streitschrift Berlin auf dem Weg zur Theaterhauptstadt, das Repertoire der Hofbühne ist der Ausweis dafür, dass die Hofbühne sich aus dem Wettstreit der Theater zurückgezogen hat. Das heißt, in der Kommerzialisierung und Privatisierung der Theater, dafür ist das Lessing-Theater ein besonders prominentes Beispiel, vollzieht sich eine absolute Ablösung sozusagen von der kaiserlich reglementierten Theaterkultur.
Ja, was Sie eben gerade zitiert haben, war ein Kommentar zu einem Repertoire. Wie sieht denn das andere Repertoire aus?
Das andere Repertoire sieht, wie etwa bei Blumenthal, radikal Gegenwartstheater, vor allen Dingen französische Dramatik. Und dann natürlich, Blumenthal hat unendlich seine eigenen Stücke spielen lassen, vor allen Dingen Lustspiele. Und dann beginnt natürlich die große Auseinandersetzung um den Naturalismus, den Blumenthal als Kritiker aufs Heftigste bekämpft hat. Kaum ist er Theaterdirektor, fördert er ihn aufs Kräftigste, macht einen Exklusivvertrag mit Ibsen, weil er natürlich weiß, das füllt seine Häuser. Ja. Und während die Literaturgeschichte des späten 19. Jahrhunderts sich sehr auf diesen naturalistischen, also Durchsetzungsnaturalismus fokussiert, versuche ich in dem Buch zu zeigen, wie sozusagen die kulturelle Erdung funktioniert hat.
Also Sie nehmen jetzt eigentlich das Theater als Modernisierungsmotor oder geradezu Lokomotive und könnten genauso gut aber auch die Presse nehmen oder die Eisenbahn oder dergleichen.
Jein. Das Theater ist in besonders prädestinierter Form ein Modell der Öffentlichkeit. Auch ein Modell des öffentlichen Raumes. Stärker noch als die Eisenbahn. Wobei es kein Zufall ist, dass die Eisenbahn extrem häufig im Theater vorkommt. Und die Presse geht natürlich eine ganz enge Allianz mit dem Theater ein. Also es ist kein Zufall, dass, wenn man sich den Kulturjournalismus aus dem 19. Jahrhunderts anschaut, es von diesen großen Einzeljournalisten wimmelt, Harden, Kraus, Jakobson, die sozusagen ihre eigene Zeitschrift herausgeben, immer in ganz enger Anlehnung an das Theater.
Also ich bin ja wenig motiviert, oft Claudia Albert zu interpretieren, aber ich würde doch denken, sie wollte eigentlich so eine Antwort haben wie, nein, aber das Theater ist etwas ganz Besonderes. Da gibt es zum Beispiel einen Inhalt, da gibt es Stoffe, Stücke.
Die Interpretation war tatsächlich richtig, super, Premiere. Und zwar deswegen, das hatten Sie vor 10 Minuten getan, Sie hatten nämlich die Kunstidee so ganz schnell en passant auch noch verabschiedet. Und dazu würde ich ja gerne auch noch was hören. Also die ist jetzt ganz weg oder nur auf experimentellen Bühnen oder wo steckt die?
Moment. Nein, die Kunst findet schon auch da statt. Ich habe die Kunstidee in einem anderen Kontext verabschiedet, das muss ich jetzt vielleicht richtig stellen. Die Frage des ästhetischen Wertes kann für einen Kulturhistoriker keine Leitfrage sein. Also das würde ich als Verengung betrachten für einen Theaterhistoriker, wenn man versuchte, eine Höhenkamm- oder Leistungsgeschichte zu schreiben, sondern es geht gerade um das Nebeneinanderstellen. Aber gerade etwa die Durchsetzung des Naturalismus auf der Bühne, wie sie dann etwa durch Blumenthal ganz massiv erfolgt ab den 1890er Jahren, ist eine Geschichte, die zeigt, dass eben das, was wir heute als Kunst oder als wichtige Etappe in der Kunstgeschichte begreifen, Hand in Hand geht mit sozusagen dem kommerziellen Lachtheater seiner Zeit. Und insofern ist es wichtig, auch diese Wechselbeziehungen zu erkennen.
Nun gelten ja gerade Ihre zwei großen Kapitel wirklich den hochkulturellen Figuren Tell, Nathan, Shylock. Und das waren die Kapitel, die Sie nun eben selbst als etwas lahm bezeichnet haben. Leiden die jetzt unter dem Druck der Kunstidee oder warum?
Na, also die habe ich als, gut, das hätte ich vielleicht auch nicht so tun sollen am Anfang
dafür
des Gesprächs.
Dafür sind wir hier, damit Sie das
ja,
sagen.
Ja, das darf man nicht in den ersten 10 Minuten sagen. Ich bin mit den Kapiteln ein bisschen, nein, anders gesagt, diese Kapitel sind sozusagen von der Gattung her sehr viel traditioneller gehalten, weil sie sich tatsächlich innerhalb des Kanons bewegen. Das, was ich in den anderen 3 Kapiteln versucht habe, ist dieses Crossover zwischen Kunstdiskurs und Populärkultur oder Spektakelkultur. Aber mir war es wichtig, zu Beginn dieses Buches eben ein Panorama abzustecken, um aufzuzeigen, wie im sogenannten Hochkulturdiskurs diese Identitätsmodelle diskutiert worden werden, wie also Identifikation bzw. Ausschluss imaginiert werden. Und in dem Zusammenhang war der Poyatz, um auf den noch zurückzukommen, für mich auch kein empirisches Fallbeispiel, sondern für mich war der Poyatz eigentlich ein Beispiel dafür, wie diese Shylock-Figur innerhalb des jüdischen Diskurses in der Zeit aufgeladen wird als eine Figur kultureller Selbstbehauptung. Aber eigentlich ist die sozusagen schon gescheitert, als Franzos das Buch schreibt, weil er lässt es 12 Jahre in der Schublade liegen, weil er sagt, die Gesellschaft ist so antisemitisch, das Buch wird missverstanden werden.
Ja, und außerdem stirbt er dadurch, dass er in einer eiskalten Klosterbibliothek Schlesing-Texte liest. Das ist ja auch noch eine ganz tragische Geschichte. Jetzt haben wir das Jüdische immer so ein wenig umkreist. Ich denke, wir sollten da auch noch mal etwas präziser hinkommen, denn das ist ja doch ein ziemlicher Kristallisationspunkt. Ja. Der Jude ist der Schauspieler und es gibt viele jüdische Schauspieler und dann gibt es auch noch Jiddisch. Also es ist ja auch wieder ein Riesenkomplex.
Also der Ausgangspunkt war, wie ich eingangs gesagt habe, diese Forderung von Schuller mit Wolkow, die jüdische Geschichte nicht mehr gewissermaßen auszusondern als Spezialgeschichte, sondern sie zu begreifen als Teil einer komplexen, auch multikulturellen Auseinandersetzung in diesen Gesellschaften um 1900. Und insofern sind die jüdischen oder ist die Frage jüdischer Teilhabe am kulturellen Leben schon auch immer eine Art Lackmustest, wo die Grenzen zwischen juristisch offiziell zugesprochener Freiheit und tatsächlich möglicher Teilhabe ausgelotet werden können. Und da ist es kein Zufall, wenn man sich etwa die Karriere von Siegfried Jacobson anschaut, der als leidenschaftlicher, brennender Theaterkritiker beginnt und 1918 in dem Moment, als die Republik ausgerufen wird, seine Schaubühne zumacht und sagt, jetzt nenne ich es Weltbühne und sehr viel politischer wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch in diesem Zeitraum um 1900 sehen muss, dass die große Zahl jüdischer Intellektueller, die sich am oder um das Theater organisieren und engagieren, auch damit zu tun hat, dass das ein Bereich war, wo das überhaupt möglich war.
Aber in Ihrem Kapitel, wenn ich das recht sozusagen verstanden habe, geht es doch auch, ich sage jetzt mal einfach, darum zu zeigen, dass Aufführung nicht gleich Aufführung ist, dass Stück nicht gleich Stück ist, dass man eine Rolle wie Shylock ganz unterschiedlich besetzen kann, dass man da ganz unterschiedliche Dinge mit ausdrücken kann, zum Beispiel, ob man jetzt die rote Perücke hat oder nicht. Diese Differenzierung, die Sie versuchen, da einzuführen, wie weit führt die denn? Also man ist dann immer leicht versucht zu sagen, na gut, das sind jetzt sozusagen theaterinterne Probleme, das kann man gar nicht sozusagen spiegeln an der Gesellschaft. Ja? Es kann sozusagen eine intensive intellektuelle, ästhetisch-moralische Auseinandersetzung mit Judentum auf der Bühne geben und trotzdem plumpen Antisemitismus, und das hat eventuell gar nichts miteinander zu tun. Also ich will jetzt Ihr Thema nicht nachträglich noch größer machen, als Sie es eh schon abgesteckt haben, aber welchen Status haben diese Auseinandersetzungen über diese Aufführungsgeschichten, die Sie da drin haben?
Die rote Perücke die Kraus 1921 trägt, wäre als rote Perücke vollkommen wurscht. Also könnte auch meinethalben vergessen werden. Worum es mir ging, war zu sagen, es gibt mit Shylock die prominenteste jüdische Figur der europäischen Dramatik. Und diese Figur auf die Bühne zu stellen, ist nicht möglich, ohne auch den Status jüdischer Menschen in dieser Gesellschaft zu diskutieren. Das steht in einem engen Wechselverhältnis. Und jede der unterschiedlichen Interpretationen ist auch Ausdruck der Frage, also in der Frage, wer darf wen wie darstellen, artikuliert sich ein kulturelles Machtgefüge, ein kulturelles Machtverhältnis. Um das vielleicht an einem Beispiel zu versuchen deutlich zu machen. Der legendäre Wiener Schauspieler Adolf von Sonnenthal, Schauspieler jüdischer Herkunft, war der Inbegriff eines idealen männlichen Heldenschauspielers und hat gleichzeitig sein Leben lang mit einer Ausnahme, anderthalb Ausnahmen, ängstlich vermieden, Juden auf der Bühne darzustellen und am allerwenigsten Shylock. Hat am Ende seines Lebens aber den Nathan gespielt, das galt als sozusagen seine große Altersrolle, weil der Nathan als Rolle ihm die Möglichkeit gegeben hat, zu Toleranz aufzufordern, ohne eins zu eins mit der Figur identifiziert zu werden. 10 Jahre vorher, einer seiner ersten Gönner und Lehrer, Bogumil Davison, einer der tragischen Fälle der Theatergeschichte des 19. Jahrhunderts, ist einer der legendärsten Shylocks seiner Zeit, aber gilt als so überbordend furios, dass er nachher in geistiger Umnachtung im Sanatorium vor sich hindämmert und wird sozusagen identifiziert über den jüdischen Körper mit seinem Shylock. Also sein Shylock ist ein guter Shylock, weil er einen jüdischen Körper hat. Aber, Karl Frenzel, Berliner Theaterkritiker, schreibt es auch, deswegen kann er leider keinen Schiller spielen. Und das heißt, in der unterschiedlichen Interpretation des Shylock artikuliert sich ein hegemoniales Verhältnis innerhalb dieser Gesellschaft. Interessanterweise, christliche Schauspieler, nicht-jüdische Schauspieler können jüdische Rollen spielen à la Couleur, also von der Possenfigur bis zu Nathan und Shylock, ohne davon affiziert zu werden. Aber für jüdische Schauspieler ist es immer ein Moment auch des kulturellen Outings. Und das habe ich versucht nachzuzeichnen. Und wenn Karl Kraus, um das Geheimnis der roten Perücke noch zu lüften, wenn Karl Kraus 1921 die rote Perücke wieder aufzieht, die Edmund Kean 100 Jahre vorher in London das erste Mal aufgezogen hatte, dann gibt er der Figur das dämonisch-diabolische zurück, das der mittelalterliche Teufel der englischen Bühne gehabt hat. Auch das wäre für sich genommen vielleicht nicht erzählenswert, wenn Kraus nicht 19 Jahre später in Veit Harlans Jud Süß genau diese Maskenhaftigkeit der jüdischen Figur ausnutzt, um alle jüdischen Nebenfiguren zu spielen. Und sozusagen da schon eigentlich in der Darstellungsform die entmenschlichende Perspektive auf die jüdische Rolle eigentlich schon eingeschrieben ist.
Das ist übrigens, diese Stelle ist mir in Erinnerung geblieben und ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel überlesen. Sie sagen genau dieses, diesen einen Satz sagen Sie, dass Karl Kraus alle diese Nebenrollen gespielt hat. Mehr sagen Sie dazu nicht.
Doch.
Ja. Sie deuten das aus, Sie erzählen diese Rollen nach, Sie geben dem, evozieren das ein bisschen, oder?
Ja, also ich gebe es sozusagen als eine Deutung, dass in der Maskenhaftigkeit der jüdischen Rollen eigentlich der Kern schon drin ist. Ich mache keine Filmanalyse von Jud Süß, weil das den Rahmen jetzt tatsächlich gesprengt hätte, sondern ich versuche zu zeigen, dass eigentlich in der frühen Darstellung von Kraus, 21, sozusagen schon der ästhetische Kern angelegt ist, auch in der ästhetischen Legitimation Kraus, die sozusagen dann zu seinen jüdischen Rollen in Jud Süß und dann zum Shylock 1943 führt.
Ja, das heißt, Sie erwähnen sozusagen dieses Interpretieren etwas und steuern dann auf den Satz hin jetzt mit dieser Maskenhaftigkeit. Das ist sozusagen ein ganz legitimes wissenschaftliches Verfahren, was ich manchmal gewünscht hätte, aber vielleicht bin ich mit diesem Wunsch auch allzu naiv oder würde gerade das verderben, was sie bringen, nämlich diese Komplexität, diese vielen Bilder, Miniaturen haben Sie das selber genannt. Ja? Also manchmal zerläuft mir das ein bisschen in viele, viele kleine Geschichten Und ich bin sehr dankbar, dass sie nicht jetzt eine Linie zum Nationalsozialismus führen oder so etwas. Ja, also diese großen Hauruck-Interpretationen, die dann auch Ereignisse, die sehr lange auseinanderliegen, aufeinander beziehen und so weiter, das finde ich entlastend. Gleichzeitig ist es auch irritierend, weil ich nicht ganz genau weiß, in welchem Milieu ich mich da bewege und ob ich überhaupt mich in einem Milieu bewege. Also will der Herr Marx mich in diese Theater da führen, deswegen habe ich vorhin auch danach gefragt, oder will er eigentlich, arbeitet er ganz heftig daran, sozusagen Theaterdiskurse, die es heute gibt, zu destabilisieren? Also will er erstmal irgendwie das Feld freihauen von allzu eindeutigen kulturwissenschaftlichen Interpretationen oder geschichtsphilosophischen oder vielleicht auch politischen Interpretationen oder so etwas. Liegt ihm da an der Kritik? Also ist er subversiv sozusagen, indem er eklektisch ist und ein bisschen auch kaleidoskopisch? Ist das ein beiherspielendes Motiv oder irre ich mich da ganz?
Also tatsächlich geht es mir darum, den Blick auf diesen Zeitraum zu befreien und auf die Dynamiken, die unter diesem Zeitraum liegen. Das Kaleidoskophafte oder Panoramenhafte ist, glaube ich, der Preis dafür, dass man eine bestimmte Variation von Themen abdeckt. Und tatsächlich merkt man beim Schreiben, also gerade an der Stelle war das so, dass ich beim Schreiben merkte, ich komme an den Punkt, diese schauspielerischen Techniken von Kraus in ihrer eigentlich hegemonialen Problematik entlarven zu können, aber es wäre jetzt auch simplifizierend, sozusagen den Shylock 43 einfach noch dran zu hängen. Also das Material hätte ich schon gehabt, aber dann kommt natürlich, da muss man so viel mehr drumherum beschreiben, was dazugehört, sodass es mir wichtiger schien, den Punkt gemacht zu haben, gerade aus dem 19. Jahrhundert kommen zu sagen, eine bestimmte schauspielerische Interpretationsperspektive auf den Shylock hat etwas zu tun mit einem hegemonialen Verständnis dieser Gesellschaft, hat etwas damit zu tun, welche Rolle in dieser Juden in dieser Gesellschaft spielen dürfen und welche nicht.
Und diese Gesellschaft ist eben eine vor 33?
Ja.
Und Sie schneiden das einfach ab, sozusagen. Das ist ein methodischer Schnitt, den Sie machen, dass Sie eben auf 43 nicht eingehen.
Genau.
Dieser methodische Schnitt befreit einerseits von so einer teleologischen Lesart, die sich sonst unwillkürlich einstellen würde. Auf der anderen Seite isoliert er jetzt plötzlich eine Epoche vorher, wie wenn wir da in irgendeiner Weise, ich will jetzt sagen, unschuldig draufblicken könnten.
Nein, nein, es geht mir nicht um Unschuld. Also das wäre sträfliche Naivität. Ich markiere schon etwa das Tell-Kapitel endet mit der Tell-Inszenierung am Deutschen Theater 1933, wo plötzlich nicht mehr ein Volk von einig Brüdern sollte sein im Vordergrund steht, sondern bezeichnenderweise eine falsche Zusammenziehung von Schiller, Rhein ist der Boden. Etwa 4 Monate, nachdem Max Reinhardt das Deutsche Theater verlassen hat. Das heißt, ich markiere schon sehr deutlich, was danach passiert. Es geht mir nicht darum, sozusagen wegzugucken. Aber ich glaube eben, dass gerade in der Frage bürgerlicher Kultur ist eigentlich nochmal ein ganz eigenes Buch wäre, diesen Kipppunkt zu beschreiben, was passiert mit diesen bürgerlichen Modellen auf 33 hin. Und das ist aber eigentlich, das sind zwei Geschichten. Ja?
So, jetzt ist es alles schon so komplex geworden und Sie haben uns ja mitgeteilt, dass Ihr schönstes Kapitel dem Norddeutschen Bauerntheater gilt.
Dem Bayerischen Bauerntheater in Norddeutschland.
Ja, also das wollen wir bestimmt jetzt alle ganz begierig hören. Sie haben viel Arbeit darauf verwendet und ich darf auch mitteilen, dass man einiges über den Schuhplattler erfährt und über Trachten. Also es ist super interessant.
Ja. Also ich finde es tatsächlich, also wo ich keine innere Beziehung nach Bayern habe, bin auch nördlich des Mainz aufgewachsen und es ist ein bezeichnendes Phänomen, also vielleicht, wenn ich einen Satz noch davor machen darf. Das erste Kapitel versucht anhand der Rezeptionsgeschichte von Wilhelm Tell auszudeuten, wie unter dem Druck gesellschaftlicher Modernisierung die Sehnsucht nach einer Art autochthoner Identität immer stärker wird. Und das wird sozusagen in den Tell-Inszenierungen durchgespielt. Und die, das Bauerntheater ist eine Art Satyrspiel dazu. Das kam so zustande, dass in München am Gärtnerplatztheater in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre man Bauern aus der näheren Umgebung engagiert hatte, um als Zwischennummer den Schuhplattler aufzuführen. Und ein besonders findiger Hofschauspieler, Konrad Dreher, auf die Idee kam, eigentlich könnte man die doch selber auch Theater spielen lassen. Er hat dann eine dieser Bauerntheatertruppen gegründet und hat sie schon im ersten Jahr ihres Bestehens auf Tournee nach Berlin geschickt, wo sie begeistert gefeiert wurden. Und das Interessante ist, dass sich in der Selbstinszenierung dieser bayerischen Bauern Inszenierungsmechanismen des Zirkus, wie man sie etwa von P.T. Barnum kennt, und vor allen Dingen der Völkerschauen überblenden. Das heißt, es gibt ein fast ethnografisches Interesse an diesen Inszenierungen. Und es ist immer ganz wichtig, dass die Darsteller, die natürlich längst einen Prozess der Professionalisierung durchlaufen haben, dass die immer wieder beteuern, dass sie sonst ihren Handwerksberufen nachgehen. Also die haben dann auch mal öffentlich Wurst gemacht, um zu zeigen, dass sie wirklich Metzger sind oder so Zeugs. Das heißt, das Bayerische wird innerhalb der Geografie Deutschlands zu einem Residuum des Autochthonen.
Der Hagenbeck hat ja dann sogar darauf bestanden, dass nur Indianer auftreten bei den entsprechenden Völkerschauen, die keine andere Sprache sprechen als ihre. Die Unverständlichkeit war dann sozusagen der höchste Beweis des Autochthonen, was zu tragischen Verwicklungen geführt hat, weil die sich auch nicht ausdrücken konnte, was ihnen wehtat, als sie krank wurden und so.
Genau, also das wird sozusagen, und dieses Interesse am Exotischen wird auf dieses Bauerntheater mit drauf projiziert. In einer ambivalenten Faszination, nämlich, also ich verkürze das jetzt formelhaft, dass man sozusagen, also der geplagte Großstädter kann in dem inneren Bayern in sich gewissermaßen sein von der Moderne unaffiziertes Autochthones selbst wiederentdecken.
Gut, aber jetzt hat er gerade bei Hagenbeck diese Indianershow gesehen und da kann er das doch auch.
Ja, aber er ist ja kein Indianer.
Er ist auch kein Bayer.
Also, es hat sozusagen, es gibt dann diesen Diskurs der deutschen Stämme, wo sozusagen die Bayern den Stamm repräsentieren, der sich am wenigsten hat vereinnahmen lassen von Industrialisierung und Modernisierung, was auch immer man darüber denken mag. Aber da war es sozusagen sehr positiv besetzt. Und es deckt sich eben, es wird sozusagen überblendet dann mit dem aufkommenden Tourismus, wo gewissermaßen die also tatsächlich physisch vollzogene Pilgerfahrt in die reine Natur sozusagen die Plagen der Großstadt kompensieren sollen.
Das ist aber jetzt für Sie doch ein eigener Bereich, der jetzt mit den Theaterformen, die wir bisher gesehen haben, nichts zu tun hat, oder doch?
Es hat insofern mit den Theaterformen zu tun, als es in denselben Theatern stattfindet wie die anderen Beispiele. Also auch das ist sozusagen das Problem, dass eine klare Trennung und selbst eine räumliche klare Trennung eigentlich nicht vollziehbar ist. Ja, sondern diese Theaterformen finden genauso in denselben Häusern statt wie naturalistische Aufführungen, wie Shakespeare-Aufführungen und so weiter und so weiter.
Warum haben Sie dann nicht zum Beispiel den Ort des Theaters gewählt? Also gewissermaßen haben Sie es ja mit einzelnen Beispielen, wie dem vorhin erwähnten Lessing-Theater. Mhm. Aber wäre das nicht jetzt mal methodisch strenger gewesen, sozusagen klarer, vielleicht radikaler, zu sagen, da gibt es eine Bühne, diese Bühne macht Identifikationsangebote an Menschen, die sich dadurch und durch ein bestimmtes Programm dann zu Bürgern machen, zu Bürgern einer neuen Gesellschaft, wo man das gar nicht erben konnte, sondern in die man ja erst hineingezogen ist, wie zum Beispiel in dieses moderne Berlin. Und dann würde das Programm, was da abläuft, tatsächlich mir jetzt als einem Leser eine so Konfiguration der Zeit um 1900 irgendwie zeigen, die sich unterscheidet von 1850, von 1800, von 1750 oder so. Manchmal habe ich dann gedacht, okay, das Theater ist irgendwie, hilft zur Identifikation, das hat es ja immer getan. Ja? Also ich meine, das ist auch irgendwie so selbstverständlich. Was ist der Knackpunkt an dieser Zeit? Oder sind es dann zum Beispiel diese Verhandlungen über jüdische Rollen in der Gesellschaft? Ist das dann ein spezieller Inhalt, der vorher nicht so da war? Da hätte mir es geholfen, wenn ich gesagt bekommen kriegte, ja, die Shylock-Inszenierung, also hier die Shakespeare-Inszenierung sind in der Zeit riesig angewachsen und vorher gab es das nicht. Oder solche Haltepunkte. Ja? Ihre Urteile sind alle mehr als nachvollziehbar, sie sind richtig gehend einleuchtend. Aber sie sind für meine Begriffe, und ich bin jetzt nicht der beste Leser, ich bin jetzt so ein hineingeschneiter Leser, ja, sind sie manchmal ein bisschen ungehalten, also haltlos, also irgendwie schwebend. So, ja. Nicht mit einem Willen der historischen Verortung so ausgestattet. Und ich weiß gar nicht, ob, wenn ich das so sage, ich dann nicht eigentlich einen Vorzug eher als einen Nachteil beschreibe, aber ich wollte Sie einfach mal danach fragen.
Also eines der Sachen, die ich in 8 Wochen in Bern gelernt habe, ist der Ausdruck Sfüffi und Zweckli. Also Sfüffi ist der Fünfer, das Fünf-Rappen-Stück, und Zweckli ist das Brötchen. Man kann nicht beides haben. Ja, also Sfüffi und Zweckli, man kann nicht über Zirkulation, also urbane Kultur, als eine Kultur der Zirkulation schreiben und zu versuchen, das an einem Ort festzunageln. Also deswegen ist das Lessing-Theater für mich an einer Stelle ein guter Haltepunkt gewesen, aber, und es gibt solche Biografien von Bühnen, ich halte es für eine legitime Form, aber sie laufen immer in der Gefahr, eine gewisse Stabilität der Zuordnung zu suggerieren, wo eigentlich keine Stabilität war. Sondern mir ging es tatsächlich darum, ich sage es mal an einem Punkt ganz banal, dass Großteil des Berliner Theaterpublikums, des sich selbst verbürgerlichenden Berliner Theaterpublikums, ist in die Hofbühne ebenso gegangen wie ins Deutsche Theater, wie in die Possentheater, wie in den Zirkus. Und wenn man das beschreiben will, dann kommt man vielleicht in die, ich zitiere Ihr Wort mit leichtem Unbehagen, in die Haltlosigkeit, dass man eben nicht sozusagen sich so verengen kann auf eine Bühne.
Das wäre jetzt wahrscheinlich eine ähnliche Antwort hinsichtlich von Methoden. Ich frage jetzt nicht, was ist Ihre Methode? Sowas hat man früher gefragt, das ist lange out. So, jetzt habe ich aber bei Ihnen das Imaginäre. Dann kommen Sie mit Diskursen. Dann haben wir auch doch solche Begriffe wie kulturelle Ökonomie, Konfiguration. Also Sie greifen oder bedienen sich schon aus verschiedenen Theoriekontexten, ohne dass Sie das jetzt irgendwie vereinheitlichen oder verbinden wollten. Gut, also das ist einfach so.
Ja. Ja. Also ich kann noch mehr dazu sagen. Also es war mir eigentlich tatsächlich, als ich dieses Buch geschrieben habe, hat mich diese Frage beschäftigt, wie beschreibt man kulturelle Dynamik, wie beschreibt man kulturelle Mobilität. Und dann kann man in die bestehenden Modelle sozusagen reinschauen und ich für mich persönlich sozusagen finde am produktivsten, darauf würde ich mich methodisch am ehesten einlassen, also das, was sozusagen die Herangehensweise des New Historicism, der aber durchaus auch einen heiteren Eklektizismus sozusagen eingesteht, in dem Sinne, dass man da, wo es notwendig ist, also das heißt, wenn ich über Aufführungsmomente sprechen möchte, ich mich semiotischer Kategorien bediene, aber ich natürlich nicht blind bin gegen andere Kulturtheorien. Und ich glaube, das ist einfach die Notwendigkeit, wenn man so viele unterschiedliche Bereiche adressieren möchte, eben auch eine gewisse Variabilität in der Methodik zu haben.
Dass der Eklektizismus heiter sein muss, das muss ja seit Nietzsche immer gesagt werden. Mich hat allerdings sehr erheitert, dass bei Ihnen Guy Debord, der Vater, weiß ich nicht, des französischen Situationismus vorkommt. Ja. Der hat mir nicht so richtig zu diesem Ganzen gepasst.
Also er kommt bei mir eigentlich auch in einer gewissen Brechung vor. Das letzte Kapitel meines Buches heißt Die Ökonomie des Spektakels. Und ich habe versucht, ausgehend von einer Debord-Kritik, die Jonathan Crary entwickelt hat, Debord, also dem Spektakelbegriff, man kann heute eigentlich nicht mehr Spektakel sagen, ohne dass jeder sagt, ah, Gesellschaft des Spektakels, Guy Debord. Und ich habe versucht, eigentlich eine Art dekonstruierende Lektüre von Debord zu leisten, indem ich gezeigt habe, dass sein Spektakelbegriff eigentlich nicht historisierbar ist. Das ist der Kritikpunkt, den Crary auch schon gemacht hat. Das ist gar nicht so originell von mir jetzt. Und insofern habe ich versucht, diesen Begriff des Spektakels sozusagen de Boer anzuzitieren oder herbeizurufen, um zu zeigen, mir geht es aber eigentlich in einer historiografischen Betrachtung um ein anderes Moment als das, was de Boer benennt. Sondern de Boer entwickelt eigentlich einen ästhetiktheoretisch aufgeladenen Spektakelbegriff, der sozusagen für eine historische Argumentation kaum operationalisierbar ist.
Also wenn wir jetzt schon in diese Feinheiten und Tiefen des aktuellen Buches da hineingestiegen sind, dann will ich gleich mal fragen nach weiteren Projekten und Faszinationen, will das aber, während ich das tue, schon mal einleitend sagen, haben wir ein Saalmikrofon? Und falls jemand nach meiner Frage auch noch eine stellen will, dann ist das also möglich. Meine Frage wäre jetzt, Sie sind, wenn ich das richtig einschätzen kann, schon so etwas wie ein Spezialist für diese Zeit um 1900. Jedenfalls drehen sich eine Reihe von Publikationen um diese Zeit. Wollen Sie auch mal woanders hin?
Ja.
Und wo wäre das? Wo würden Sie am liebsten hinkommen? Sie sind ja jetzt Professor auf Lebenszeit. Jetzt können Sie eigentlich machen, was Sie wollen.
Ja, diese Illusion hält so lange, bis man aufgelegt hat, nachdem der Anruf da war. Und dann beginnt sofort der Prozess der Verirdlichung, also des Irdischwerdens. Mein neues Buchprojekt, tatsächlich habe ich jetzt sozusagen zwei Buchprojekte, das Max-Reinhardt-Buch und das Buch drehen sich um einen vergleichbaren Zeitraum. Mein neues Buchprojekt heißt Hamlets Reise nach Deutschland und da geht es tatsächlich um Hamlet als Brechungsfigur des kollektiven Imaginären seit dem 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein. Also das heißt, ich versuche eigentlich dieses Moment der historischen Betrachtung, das die Tiefe des historischen Raumes auslotet, um auch über die Gegenwart zu sprechen, an dieser Wechselbeziehung zu arbeiten.
Ja, wenn Sie denn die Schweiz schon ins Spiel bringen und zwingt man Sie jetzt dazu, sich mit schweizerischen Nationalschauspielen zu beschäftigen?
Also ich, erstens wäre das natürlich eine Freude. aber tatsächlich ist es so, dass mein Kollege Andreas Kotte, der das Institut in Bern vor 16 Jahren begründet hat, seit 16 Jahren Schweizer Theatergeschichte intensiv bearbeitet, so dass ich also im Moment da nicht einem erhöhten Erwartungsdruck ausgesetzt bin.
Was Sie sehr bedauern.
Das ist ein Feld der Faszination, dem ich mich auch zuwenden werde, aber es ist sozusagen keine Notwendigkeit im Moment.
Nur mal so ganz praktisch gefragt, Sie gehen schon öfters ins Theater. Reisen Sie auch eigens herum?
Also im Moment reise ich so viel. Ich bin seit 4 Semestern Gastprofessor an verschiedenen Orten, dass ich nicht noch fürs Theater eigens rumreise. Das muss ich einfach zugeben. Also das ist irgendwann nicht mehr machbar. Dann müsste ich mich von meiner Frau trennen. Und,
das wäre ja wieder ein eigenes Zeit. Drama.
Genau, das wäre dann ein anderes Buch, ja.
Gut, die Diskussion hier ist nicht beendet. Hier vorne hören wir auf und danken Peter Marx fürs Kommen und für die Diskussion. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Musik.